Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life, der Erfolgspodcast für neues Lernen, Arbeitsglück und mentale Stärke. Mit deinem Host Claudia Winkel und heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe Frank Katzer zu Gast, seines Zeichens Experte für Online-Sichtbarkeit. Frank Katzer, der verwirklicht sein Arbeitsglück in Fulda. Fulda spielt eine ganz große Rolle und ich habe diesen Streifen Deutschlands noch nicht dabei gehabt. Jetzt kommt nach dem Norden und dem Süden kommt Fulda dazu. Und er hat einen ganz bewegten Lebenslauf. Da haben wir uns im Vorgespräch nochmal drüber unterhalten. Was ich ganz kennzeichnend finde, er hat mit 11 Jahren schon einen ersten Computer zu Hause gehabt und konnte damit arbeiten. Das hat ihn dann auch interessiert die nächsten Jahre. Dann hat er eher einen super spannenden Zickzack-Lebenslauf. Und zwar ist er gestartet, der wusste eigentlich nicht so recht, was er nach seiner Schulausbildung macht. Mit einer klassischen Ausbildung als Industriekaufmann hätte auch oder wäre auch gerne übernommen worden, hat sich dagegen entschieden, hat verschiedene Sachen ausprobiert und eine Begegnung, ein Ereignis war die Möglichkeit, in einem Musikstudio im Software, im Musiksoftwarebereich in Köln zu arbeiten. Das war ganz prägend für ihn und er hat auch ganz tolle Leute kennengelernt. Er hat nämlich mit Heino und mit Kraftwerk erste Aufnahmen mitgemischt und die Musikerszene kennengelernt. Und dann greife ich mal einen Schritt in die Zukunft. Dann hat er weitergemacht, hat sich selbstständig gemacht, 99 mit der Einsklang.de Internetagentur. Das hat er 16 Jahre lang gemacht. Er hat einen Mitarbeiter gehabt, Auszubildende, sich dann nochmal neu erfunden als Experte für Online-Sichtbarkeit. Und das macht er mittlerweile rund 8 Jahre. Ja, und jetzt freue ich mich ganz doll, dass wir heute ein Interview zusammen haben. Und was mich zum Einstieg, Frank, was mich ganz besonders interessiert, ist folgende erste Frage. Wie sehen deine Mindset-Strategien aus? Du arbeitest im Homeoffice, du hast gesagt, du hast einen 10 Jahre alten Sohn und arbeitest schon sehr, sehr lange im Homeoffice. Wie organisierst du dich?
Erstmal hallo Claudia, danke für die Einladung. Ja, wie organisiere ich mich? Ich sage von mir immer, ich bin ein sehr unstrategischer Mensch und wenn ich so den Lebenslauf anhöre, denke ich immer, andere haben viel mehr gemacht in der Zeit, ja. Aber wahrscheinlich ist das nicht so. Organisation, ich sag mal, mein jetziges Geschäftsmodell, gerade durch Mitgliederbereich und so weiter, gibt mir Gott sei Dank die Freiheit, den Tag völlig zu hacken. Zeitlich und immer dann Dinge zwischendurch machen zu können, wenn sie gemacht werden müssen. Also ich bin keiner, der jetzt 8 Stunden am Stück hier am Rechner sitzt und Dinge abarbeitet. Das mache ich schon länger nicht mehr so. Bei mir ist es immer, sind es eher immer so kürzere Zeiteinheiten. Ich habe da schon verschiedene Sachen probiert, um dann auch ein bisschen konzentriert an Aufgaben zu bleiben, aber dieses Bright Shiny Object Syndrom, dem unterliege ich auch, dass ich immer wieder mal gucke, ach, hier gibt es was Neues und das probieren wir gleich mal aus. Und zack, ist halt wieder eine Stunde futsch und eigentlich wollte ich dem und der noch antworten. Also besonders gut organisiert bin ich ganz klar nicht. Also, aber es funktioniert trotzdem. Okay. Nicht wegen der Organisation, sondern trotz der Organisation.
Ja. Trotz der Organisation, also ich würde dich an der Stelle, jetzt kommt gleich meine Lernexpertensicht dazu, auch sehr bestätigen. Also du arbeitest ja in einem Bereich, der von dir verlangt oder was dazugehört ist, dass du sehr kreativ bist und diese Phasen von Anspannung und Entspannung und auch zwischendurch was ganz anderes machen, die sind äußerst förderlich, um dann wieder konzeptionell neu einzusteigen, Ideen weiter zu verfolgen, Ideen anders zu verfolgen. Dazu ist Also wäre es geradezu tödlich, wenn du 8 Stunden sitzen würdest. Das führt dazu, dass dein Kreativitätslevel ganz stark in den Keller geht. Also
mache ich das intuitiv richtig, das ist schon mal gut. Aber deswegen, ich denke da nicht groß drüber nach, richtig. Sondern ich mache es irgendwie genauso wie auch der Lebenslauf. Der hat sich im Prinzip auch aus den Sachen entwickelt, die ich gerne machen möchte, wo natürlich schon auch ein paar bewusste Entscheidungen gefällt wurden, wo ich sage, okay, Industriekaufmann, jetzt hier Ausbildung, das war ganz nett, tolle Leute, aber den Job möchte ich jetzt keine 40 Jahre lang weitermachen. Und wo man dann halt schon an ein paar Stellen bewusstere Entscheidungen trifft oder nach Köln zu gehen und in Tonstudios zu arbeiten. Yeah. Das waren schon im Nachhinein sehr bewusste Entscheidungen. In dem Moment, wo ich sie getroffen habe, ist mir das nicht so weiter aufgefallen. Oder auch meine Agentur aufzulösen und dann Berater zu werden. Ich weiß noch so einen Punkt, wo ein Kollege, weil wir hatten zusammen mit meiner Agentur, waren noch 2 andere Agenturen, da haben wir zusammen an so ein Haus gemietet, so ein Bürohaus. Und der hatte gesagt, jetzt du löst jetzt dein Büro ja jetzt auf und dann machst du jetzt zu Hause weiter. So, nein, ich löse hier gar nichts auf, ich mache einfach direkt weiter. Also der hat schon viel mehr kapiert, was ich vorhabe, als ich selber. Weil sich eigentlich der Job des Webdesigners oder der Internetagentur dann schon ziemlich schnell erledigt hat und viel mehr in Richtung Beratung gegangen ist. Aber so der Unterschied von außen sagen die Leute, sie wollen eine Webseite haben und du sollst die bitte umsetzen und die sollen so und so aussehen, zum Dienstleister, zum Berater, der eigene Produkte anbietet und Schulungen und Leute dann in Zoom fortbildet sozusagen, der war schon durchaus holprig, ja.
Da wäre eine andere Frage, die mich noch interessieren würde. Was hast du, es gibt ja auch diese Tage, die dann eben auch nicht so laufen, also aus verschiedenen Momenten. Das sind ja auch manchmal kleine Dinge, dass man nicht richtig ausgeschlafen ist. Oder kleinere Momente, wo man aus irgendeinem Grund ein bisschen unzufrieden ist. Das trifft ja jeden. Und das ist aber für Leute, die eben selbstständig arbeiten, ganz besonders wichtig, dass sie dann eben, ich sag mal, so gute Laune-Strategien haben. Ja. Also wie gehst du damit um? Was sind deine Strategien, wenn es halt nicht so läuft? Was tust du aktiv, um dann gut durch den Tag zu kommen?
Ja. Wenn es geht, Pause machen oder ich gehe sehr gerne Lebensmittel einkaufen. Ich gehe wirklich gerne lange einkaufen. Das macht Spaß und das mache ich durchaus gerne. Oder mit dem Hund rausgehen mittlerweile wieder. Haben wir wieder einen Hund, das mache ich sehr gerne. Ansonsten auch, wenn die Sachen, die ich abarbeiten müsste, nicht gut funktionieren, dann mache ich mal Sachen, die ein bisschen sinnfreier sind. Ja. Entweder ein bisschen am Klavier rumklimpern, was ich kaum kann, aber so Sachen, die halt möglichst ziellos sind. Oder irgendwelche Tools ausprobieren, die ich im Moment nicht brauche, aber wo ich die schon lange mal austesten wollte. Und das Schöne ist halt, dass mein Geschäftsmodell das eben auch möglich macht, weil ich eben nicht so viele fixe Termine habe, aber viel, ob ich sag mal, wenn Fragen da sind, ob ich die nachts um 23 Uhr beantworte oder morgens um 6.30 Uhr, ist egal. Ich habe mir möglichst viele Sachen geschaffen, die meine direkte Anwesenheit nicht erfordern. Also ich habe auch einige Kunden zum Beispiel, die ich über WhatsApp teilweise betreue, wo wir gesprochen teilweise. Ja, wir haben noch nie direkt gesprochen, immer nur asynchron. Das passt halt für die Kunden meistens gut, für mich dann auch. Und das ist halt immer mehr. Also dieses zeitlich flexibel und örtlich flexibel ist bei mir sehr, sehr gut vorhanden. Also ob ich dann eine Woche an der Ostsee bin oder nicht, das kriegt im Prinzip keiner mit, weil ich dort genauso weitermachen kann und genauso da sein kann, wie jetzt hier, wenn ich in Fulda bin.
Ja.
Und das spielt alles überhaupt keine Rolle. Das ist halt sehr cool. Und es bricht mir auch nichts ab, wenn ich da jetzt hier von sonst wo aus mal einen Livestream mache oder die Fragen in der Gruppe beantworte, ob ich dann an der Ostsee im Ferienhaus bin oder in Fulda, ist egal.
Das ist ja genau dieser ganz zentrale Aspekt, den alle diejenigen, die eben digital so frei arbeiten können, ganz besonders schätzen, dass du dich räumlich
musst du dich aber auch, man muss sich aber auch sehr daran gewöhnen, dass dann möglich ist. Ich habe auch so Marotten wie, ich habe kein Telefon, also man kann mich nicht anrufen.
Aha, okay.
Ich habe nur einen Zipgate-Anschluss, da läuft dann halt was auf ein AB.
Ja.
Da sage ich auch, ich rufe zurück oder auch nett oder irgendwie sowas, nicht ganz so frech, aber es geht in die Richtung, weil alles ansonsten wirklich über E-Mail und Facebook Messenger und so weiter läuft und alles über Termintools, die dann Sachen vergeben. Also auch der Prozess recht, der ist ausnahmsweise mal recht gut automatisiert, also wo dann automatisch ein Zoom-Call eingerichtet wird und der Termin wird so vergeben in Terminfenstern, die ich festgelegt habe und nicht zu kurzfristig, sprich nur 3 Tage in der Zukunft mindestens und solche Sachen.
Richtig.
Und Telefon rangehen, nur weil es klingelt, ist auch so eine Marotte aus der Vergangenheit irgendwie, finde ich.
Ja.
Brauche ich jetzt bei meinem Geschäftsmodell, brauche ich es nicht.
Ja, richtig. Ist natürlich abhängig von dem Bereich, wo du tätig bist, aber in deinem Fall hast du wirklich den Luxus, dass du es gestalten kannst, ne? Dass du es wirklich so gestalten kannst, dass es optimal auch zu deinen persönlichen Werten passt. Das ist ja auch ein ganz extrem wichtiger Teil, dass man sagt, man ist eben wirklich so, also bei mir ist es, ich nenne das, das ist wirklich Arbeitsglück, dass ich entsprechend meiner eigenen Werte, also möglichst, ne, möglichst meine eigenen Werte leben kann und bestimmte Aspekte, die mir so ganz besonders wichtig sind, die ganz nach vorne schieben kann. Und das ermöglicht in der Regel auch noch produktiveres Arbeiten.
Ne? Genau, weil wenn ich da dran gehen würde und es hätte sich etabliert, dass das hier häufiger klingelt, keine Chance, da würde ich kein Land mehr sehen, das geht gar nicht. Also wenn mich noch solche Dinge unterbrechen würden, wie zu Zeiten, wo ich die Agentur hatte, wo das natürlich ganz normal war, erreichbar zu sein, wobei wir da auch ein ausgelagerten Callcenter hatten, der dann drangegangen ist, wenn wir da arbeiten wollten. Ja. Das ist einfach kein Ding mehr, was ich machen möchte. Das, klar, das kann man mit Sicherheit nicht, wenn man sich anfängt, selbstständig zu machen, kann man sich nicht erlauben, zu sagen, ich telefoniere nicht. Ja. Aber irgendwann, mittlerweile, ich möchte es einfach nicht und es geht ja trotzdem.
Ja.
Beziehungsweise den Leuten fehlt ja nichts, mich da nicht direkt ansprechen zu können. Die nutzen dann den Messenger oder nutzen E-Mail und kriegen da meistens recht zeitnah eine Antwort.
Ja, richtig. Also da hast du ja ganz viele Alternativen, wie man dich zeitnah erreichen kann. Und das ist ja das Wesentliche, dass es zügig ein Feedback von deiner Seite geben kann, dass es möglich ist. Hast du morgens eine andere Frage? Hast du morgens, wenn du so in deinen Tag startest, also ganz normaler Alltag, hast du Routinen, die dir helfen?
Nicht wirklich. Also minimal. Also eine Routine war, und die war jetzt die letzte Zeit etwas Corona gestört, war halt wirklich morgens mit dem Kleinen zur Schule zu fahren, meistens mit dem Fahrrad. Ja,
schön.
Dass man sich da schon mal ein bisschen bewegt hat, das war ganz cool. Den Luxus konnten wir uns hier erlauben und eben auch, dass ich dann jeden Tag mitfahre und auch abhole und sowas. Ja. Das nehme ich halt mit, solange er da Bock drauf hat und solange es nicht für ihn peinlich wird, wenn der Papa dann immer mitfährt. Aber so lange mache ich das und das war so ein bisschen Routine, die war jetzt in Corona halt ein bisschen flöten gegangen durch die schulfreie Zeit. Und da habe ich es halt darüber kompensiert, dass ich zum Beispiel in meinem Mitgliederbereich gesagt habe, okay, jetzt bin ich von Montag bis Freitag von 9 bis 10 hier live in der Gruppe, mache eine Sprechstunde. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr dazu. Ansonsten wurschtle ich hier vor mich hin oder zeige irgendwelche Tools, die mir aufgefallen sind. Und habe dadurch ein bisschen so einen Tagesstart geschaffen. Ja. Sonst passiert es auch mal ganz schnell, dass der Tag halt völlig versandet und man irgendwie gar nichts gebacken bekommt, weil der Start fehlt. Und das habe ich mir da so künstlich win-win-mäßig für mich und die Gruppe dann erschaffen.
Das ist sehr cool. Das wäre eigentlich auch schon...
Das kam auch sehr gut an. Und wird im Moment auch fortgeführt, nur ein bisschen reduziert. Natürlich. Jetzt im Moment haben wir es montags und freitags.
Natürlich.
Das ist auch gut.
Aber das ist ja auch, also was auch immer einem einfällt an der Stelle, ne? Wie man das umsetzen möchte. Mhm. Cool, das ist sehr cool. Was sind denn deine Stärken und Talente als Selbstständiger, Frank?
Das kriege ich von außen immer mit, dass ich sehr geduldig bin, so kenne ich mich normal nicht, aber wenn ich Fragen kriege, klappt das schon ganz gut, dass ich da möglichst gescheite Antworten gebe und mir auch verstehe, wenn jemand da nicht gleich versteht, was ich meine, dass man da also so geduldig und Dinge erklären können, denke ich mal, ist was gut funktioniert. Ja. Was sind noch meine Stärken? Puh. Vielleicht auch ein bisschen teilweise Humor, manche kommen mir klar, manche nicht so. Das sind Sachen, die ich halt auch gerne mit unterbringe. Ja. Also so generell, dass jetzt mich im Live oder sowas nicht mehr als Business oder als Firma oder als sonst was verstellen müssen, wie es früher halt eher gemacht habe, wo ich sage, okay, Einklang Internetagenturen, wie können wir ihnen helfen und bla bla. Und dann auch schon vom Wir gesprochen, obwohl ich damals dann ganz am Anfang noch alleine war, wie man das so macht. Mittlerweile finde ich das Wir immer doof, wenn das jemand macht. Also dieser ganze Sie-Kram und der ganze Firmenkram, der geht mir so ein bisschen auf den Keks. Deswegen arbeite ich sehr gerne für Selbstständige und mit Selbstständigen zusammen, weil die für sich was erreichen wollen und nicht irgendeine Firma irgendwie nach vorne bringen wollen, was mich nicht so interessiert im Moment. Ansonsten weiß ich das jetzt nicht so richtig gut, was sonst meine Stärken sind. Halt Technik, Sachen auszuprobieren und möglichst geduldig zu erklären und niemanden als Dummkopf dastehen zu lassen, wenn man eine Anfängerfrage gestellt hat, was ich eine wichtige Sache finde, war, dass es gerade in Facebook-Gruppen oftmals nicht so, dann gibt es dann mal Leute, die dann fragen, wie setzt man das und das um, dann sagt der Nächste, das machst du ganz einfach, das kannst du einfach programmieren, wo ich dann denke, hallo, ja klar, kann man das einfach programmieren, ich baue mir auch mal kurz ein Auto, wenn ich irgendwo hinfahren will. Das sind so Sachen, wo ich dann immer so ein bisschen, das sind so, ich schimpfe da mal ein bisschen, sind so Informatiker-Antworten manchmal, die dann in ihrer Welt leben und denken, es gibt nichts anderes als programmieren. Und das finde ich dann immer schade in so Gruppen, wenn dann Leute, die sich mal getraut haben mit einer Anfängerfrage, dann halt gleich wieder mundtot gemacht werden mit sowas.
Das wirkt nämlich nachhaltig so, dass du dich da nicht mehr traust.
Und da sagen viele, ich hätte da ziemlich viel Geduld, was ich aber im Alltag auch nicht immer so habe. Also aber online scheint es zu funktionieren. Und manchmal muss ich auch denken, okay, du antwortest jetzt nicht, ich muss das morgen machen, sonst gibt es hier eine blöde Antwort.
Ja, das ist.
Also nicht jetzt auf Fragen, sondern aber auch so Reaktionen, wo ich sage, hier, so kannst du hier in der Gruppe nicht. Ich bin auch in vielen Sachen online sehr, sehr rabiat. Also wenn in einer offenen Gruppe, wo jeder dazukommen kann, von mir jemand irgendwie persönlich wird oder Leute beleidigt oder als doof dastehen lässt, sind die sofort draußen, sofort blockiert. Das hätte ich früher auch nicht gemacht. Das sind aber so Sachen, die man dann, wenn man Gruppen mit ein paar tausend Leuten moderiert, mit der Zeit einfach machen muss, um die Gruppe zu schützen. Und dann fliegen halt Einzelne raus.
Ja, okay. Entwicklung.
Und das habe ich mir auch erstmal angewöhnen müssen. Genau. Da ist man sonst am Anfang viel zu vorsichtig.
Richtig. Das sind ja dann auch Erfahrungswerte. Und vor allen Dingen deine Gruppen sind auch mega groß. Also kann ich nur bestätigen vom letzten Mal, denn das hatte ich gar nicht erwähnt, Frank, habe ich auch digital kennengelernt, Frank Katze. Ich bin nämlich auch zweimal bei den Challenges dabei gewesen und habe zum Beispiel gelernt, natürlich, ich bin Podcaster, wie man ein Audiogramm macht. Das hat er nämlich auch ganz wunderbar erklärt und noch viel mehr. Das war nur ein Beispiel. Und das kann ich nur bestätigen. Also wirklich so geduldig und als Anfänger fühlt man sich bei dir wirklich top aufgehoben. Da traut man sich dann auch bald mehr zu.
Ja, das ist auch cool, weil gerade wenn in den Gruppen dann halt auch so viel positives Feedback kommt von anderen, nicht nur von mir, und auch gute Rückmeldungen, wo ich nie drauf gekommen wäre. Und das ist halt cool, wenn das passt. Was mit Sicherheit nicht funktionieren würde, wenn ich sehr
in den Gruppen.
Wenn ich rabiater größer wäre, wie ich es die letzten Jahre einfach vorrangig tue, hättest du auch mehr, ich sag mal, Unbekanntere aus meinem Umkreis sozusagen in solchen Gruppen. Das heißt, es würde dann mit Sicherheit nicht so eine positive Stimmung, das habe ich jetzt schwierig ausgedrückt. Also wenn zu viele Fremde, sag ich mal, dazukommen, die jetzt zu der Gruppe dazukommen, die aber jetzt mit dem Rest der Gruppe nicht so viel zu tun haben, wäre es mit Sicherheit eine andere Stimmung in so einer Gruppe. Und dadurch, dass ich das, denke ich mal, auch nicht ganz so rabiat verbreite, sind es viele Leute, die sich untereinander kennen, untereinander auch sehr bestärken in so einer Gruppe. Und das ist halt einfach cool, was an Dynamik in so einer Gruppe entstehen kann. Das kapiert man halt aber auch erst dann, wenn man mal dabei war und merkt, was da alles abgeht und wie die Leute dann über ihre Hürden drüber kommen, von denen sie gedacht hätten, dass sie das nie hinkriegen, sowas.
Ja, oder möchte ich nochmal unterstreichen, das sind einfach aus meiner Sicht, wo ich eben drauf gucke, was trägt denn dazu bei, dass Lernprozesse besonders gut gelingen, also was sind Gelingensbedingungen, dann ist es das, was du vorlebst, ne? Deine Art damit umzugehen. Das ist ganz wesentlich, also der Beziehungsaufbau sozusagen, den du mit jedem einzelnen der Teilnehmer pflegst. Und das färbt ja auch darauf ab, wie in der Gruppe miteinander umgegangen wird. Das hat ja Rückwirkungen. Ne? Also da bist du wirklich das Modell, du bist das Lernmodell. Und so geht die Gruppe miteinander um. Und in einer Gruppe, also da gibt es natürlich, da verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich Wissen, weil ganz andere Erfahrungswerte bei jedem Einzelnen eine Rolle spielen. Und dann können Fragen anders gestellt werden, dann werden neue Ideen eingebracht. Und das führt zu ganz tollen Ergebnissen. Ne? Also das sind ganz viele Win-Win-Situationen. Also das ist, finde ich, immer das Optimum in solchen Gruppen.
Was ich in dem Zusammenhang auch wichtig finde, ist, dass auch, das kriege ich auch immer wieder erzählt, halt, dass wichtig ist, dass auch bei mir nicht alles funktioniert. Ne? Weil nur weil ich mich mit Technik besser auskenne, heißt das nicht, dass hier Facebook immer genau so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und alles super fluffig läuft. Das sind genauso auch Sachen dabei, wo ich sage, das dauert jetzt 5 Minuten und in Wirklichkeit war es da ein halber Tag und es funktioniert immer noch nicht. Das beruhigt die Leute natürlich auch, wo sie sagen, guck mal, ist nicht der Oberlehrer, bei dem jetzt hier alles klappt und ich sage auch, wenn ich was nicht weiß, da gibt es genug Sachen. Facebook-Stories und sowas habe ich 2-mal probiert und solche Sachen, die andere tagtäglich machen, habe ich keine Ahnung von, habe ich bisher noch nicht so den Zugang zu bekommen. Aber das ist halt auch wichtig, nicht der Oberlehrer zu sein, damit man nicht ganz so sich als Dovi findet, weil man bestimmte Sachen nicht weiß, wo ich sage, das kannst du nicht wissen. Ja. Dafür kenne ich mich in deinem Coaching-Bereich null aus, ne? Wo ich sage, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich sitze halt den ganzen Tag am Rechner und probiere die Sachen aus. Wie sollst du denn dafür, ne? Guckst du ja, was ich für Antworten gebe, damit du da vorwärts kommst, weil ich mich da jeden Tag mit beschäftige. Und das ist halt auch einfach super wichtig, dass die Leute da nicht verprellt werden mit solchen Sachen. Aber im Prinzip ist ja bei jeder neue, wenn Facebook eine neue Funktion rausbringt, hat die vorher noch nie jemand anders gesehen. Ja. Ich meine, klar kann man mit einem gewissen Technikhintergrund oder Wissenserfahrungshintergrund da anders an solche Sachen rangehen. Aber wenn jetzt irgendwo eine neue Funktion ausgerollt wird, ist da jeder Anfänger. Ne? Und das ist einfach, das muss man sich auch mit überlegen. Und es ist einfach sonst, auf Dauer würde mich das nerven, wenn ich es nur mit Oberlehrern da zu tun hätte, die dann völlig unmenschlich nur die Supertipps raushauen, da komme ich mir irgendwann total doof vor. Dass man so ein paar Sachen dabei hat, wo man sagt, okay, auch nur ein Mensch, alles klar, geht doch.
Ja.
Aber so Fehlerkultur ist generell das, was halt noch in vielen Sachen oder solche Sachen zugeben zu können, was noch sehr in der Gesellschaft fehlt. Da finde ich zum Beispiel Elon Musk ein hervorragendes Beispiel. Ich meine, der mit seinen SpaceX und Tesla, welche Firma zum Beispiel, super. Die haben das, was mich total begeistert hat, die haben von ihren ganzen Fehlschlägen haben sie ein 2-minütiges Video gemacht, wo alle Raketen explodieren, wo alle Dinge schief laufen, mit klassischer Musik unterlegt und die Dinge platzen durch die Gegend. Ich meine, das kannst du natürlich leichter machen, wenn du später Erfolg hast. Das machst du nicht, wenn die Firma einen Bach runtergeht. Aber wie die mit Fehlern umgehen oder auf einer Präsentation halt eben die Fensterscheibe von einem Fahrzeug einzuschmeißen und solche Sachen, was die nicht hätten kaputt gehen dürfen. Aber damit trotzdem locker umzugehen, das ist ein ganz anderes Unternehmertum, als wir es jetzt hier in Deutschland jemals gewohnt wären. Wann würde da irgendjemand sagen, er hat einen Fehler gemacht, um Gottes Willen?
Unternehmen.
Keine Chance.
Das wäre für eine ganze Folge, für eine ganz andere Folge noch mal ein Thema. Also der Umgang mit der Fehlerkultur, das spielt eine große Rolle.
Aber das Schöne ist ja, dass du es online tun kannst, ohne dass dein Umfeld großartig was damit zu tun hat. Du kannst ja mittlerweile, wenn du mit dem, was du bisher tust, offline, wenn du dich dann vor Ort neu etablieren musst, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das ist viel festgeketteter, als wenn du jetzt sagst, okay, ich starte online was Neues. Weil da habe ich ein neues Umfeld. Das Umfeld kann ich mir so zusammenklicken, wie ich es gerne hätte. Ich habe genug Leute, meine Blockierliste auf Facebook ist wirklich lang. Wenn mir jemand auf den Keks geht oder irgendwie dauerhaft doof ist, wird er blockiert und ich stelle mir dann schon mein Umfeld so zusammen, wie ich es gerne hätte. Klar schafft das eine Blase, aber ich habe lieber eine Blase als irgendwelche unnötigen Leute in meiner Timeline. Aber du kannst dann unabhängig von dem, was du bisher wo gemacht hast, wirklich zu einem guten Teil auch neu starten. Mit dem Nachteil natürlich auch, dass es halt auch wieder, du fängst mit deiner Selbstständigkeit zum guten Teil von vorne an online. Das ist das, wo viele auch erstmal drüber müssen, die offline sehr erfolgreich waren. Die sagen, online muss ich jetzt das machen und das muss ich auch machen und das soll ich auch nochmal machen. Die haben dann das Verständnis nicht mehr dafür, dass sie dann anfangen müssen online mit ihrer Glaubwürdigkeit, die online erstmal so, klar hilft das offline was gekonnt zu haben vorher und auch bekannt gewesen zu sein, aber online sind viele, die dann sagen auch, nö, ich habe keinen Bock drauf, das ist mir zu viel, wieder von vorne anfangen, ich baue mein Offline-Zeug weiter aus und online lasse ich ein bisschen nebenbei laufen, aber da konzentriere ich mich nicht mehr drauf. Gibt es auch genug. Aber ist auch verständlich, so bis zu einem gewissen Grad.
Ja. Das ist noch eine Frage, Frank, die mich interessiert. Als Selbstständiger im Online-Bereich, da spielen ja Netzwerke auch eine ganz große Rolle. Das hast du eben ja auch schon anklingen lassen. Wie bist du denn damit überhaupt gestartet, mit Netzwerken? Wie bist du damit umgegangen? Wie ist die Entwicklung für dich gewesen?
Ja, also der Anfang generell überhaupt, so die Vorstufe online auch jetzt eben nicht nur als Agentur oder sowas sichtbar zu sein, war im Prinzip, wo ich 2009 meinen Blog gestartet habe. Ja. Da habe ich auch noch überhaupt nicht gewusst, was ich da tue. Ich wusste nur von Amis und so weiter, die bloggen alle. Und ich hatte sehr viele Podcasts gehört zu der Zeit. So 2006, 2007 habe ich viel mit Podcasts hören angefangen. Also im Prinzip kann ich auch einen Großteil meiner Entwicklung, wirklich kann ich Podcasts verdanken. Gerade vorrangig von Amis, da war ja hier noch nicht viel mit Podcasts. Es sei denn irgendwelche Studenten-Laber-Podcasts über 2-3 Stunden, wo ich dachte, nee, brauche ich mir jetzt nicht anhören. Und die Amis waren da halt viel strukturierter. Ja. Ne? So ein Pat Flynn, der dann auch ein bisschen später angefangen hat. Dann gab es die Amy Porterfield natürlich, ich weiß jetzt nicht, aber es waren auch welche, die noch ein bisschen früher angefangen haben. Und denen bin ich sehr gefolgt und dadurch habe ich erst überhaupt eine andere Perspektive auch bekommen aus meinem Webdesign-Ding raus. Und das war so der, genetzwerkt habe ich eigentlich nie bewusst, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier Kontakte schaffen. Es hat sich vieles einfach durch Interesse ergeben. Deswegen auch wieder so der Punkt, das war jetzt nicht eine Strategie, wo ich sage, so gehe ich jetzt vor und ich kontakte jetzt hier 10 Leute bei Xing jeden Tag oder irgendwie sowas. Das waren dann so Schlüsseldinger wie dann auch 2013, wo die Marit Alke mit ihrem Blog gestartet ist, wo ich ja auch dann ein bisschen gelernt habe, alles klar, auch so kann ein Online-Kurs sein, wusste ich alles gar nicht. Und da habe ich bei ihr kommentiert im Blog, was heute auch fast keiner mehr tut, aber die Kommentare siehst du heute immer noch dort, das ist sehr witzig, wo ich dann die Frau Alke angesprochen habe. Und dann halt eben nicht nur geschrieben habe, toller Artikel, sondern habe halt wirklich was dazu geschrieben und auch was von mir erzählt und noch was dazu beigetragen, wodurch halt einfach Diskussionen entstehen und dann auch ein Gespräch entsteht, ein Dialog, was du halt häufig nicht hast, wenn du zu flach oder zu oberflächlich halt unterwegs bist und nichts von dir selber preisgibst. Und darüber halt viel. Viel dann letztendlich auch auf Facebook, wo ich dann in Gruppen extrem viel, das ist eigentlich mein Marketing bis heute, dass ich in Gruppen einfach Fragen beantworte. Wenn jemand eine Frage in irgendeiner offenen WordPress, Facebook, was auch immer Gruppe stellt, dass ich die möglichst gescheit beantworte, wenn ich's weiß und vielleicht auch nochmal ein Schippchen drauflege und vielleicht nochmal einen Link dazu oder vielleicht nochmal einen kurzen Screenshot mit beigepackt oder sowas, dass man einfach sieht, okay, der kann das und das, so kann ich das nachvollziehen und dann funktioniert das bei mir. Und das ist eigentlich mein Marketing, worüber ich mein Netzwerk, wenn man es so nennen möchte, aufgebaut habe. Aber ich bin jetzt nicht so der Netzwerker, das ist nicht so meins. Ja. Ich habe auch erst recht spät mit so Veranstaltungen angefangen. Barcamp war mein erstes, war das Inspicamp, auch von der Marit Alk und von der Katrin Linsbach, durcheinander. Das war so meine erste, ich wusste vorher mit Barcamp nichts anzufangen mit dem Format.
Ja.
Und das war eine sehr, sehr persönliche Veranstaltung, dieses bis heute, Gott sei Dank.
Ja.
Mit 50, 60, 70 Leuten immer, was einfach ein toll war, wenn du da hinkommst und merkst einfach, alles klar, 90% Facebook, die kenne ich schon alle.
Ja, das ist ein toller Einstieg, richtig.
Ja, und das war einfach super, dass du merkst natürlich schon, dass diese Offline-Ebene, die ich bei manchen habe, dass dir das halt sehr hilft, online mit denen klarzukommen.
Ja.
Ne? Ich sag mal, gerade wenn jetzt so Corona-Themen aufkommen, wo bei manchen, wo ich sage, wenn die irgendeinen Mist in dem Zusammenhang posten, dann entferne ich die, weil ich das mir nicht anhören möchte und diese Sachen sehr schwierig finde. Das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt jemanden offline kenne und auch sehr schätze, dann gehe ich damit anders um, als wenn das jemand aus der Ferne ist, der mir hier meint, seine YouTube-Recherche hinklatschen zu müssen. Das sind so Corona und AfD, das sind so schöne Themen, wo man die Leute gut dran festmachen kann. Für mich zumindest.
Ja, das sind ja Megathemen.
Genau, die spalten ja, nicht genau, umsonst. Und das waren so meine, das waren so die Netzwerksachen. Also viel Kommentare schreiben früher wirklich. Mit Kommentieren damals auch mit der GT Hertha ins Gespräch gekommen. Das ist ja auch so ein Online-Urgestein, die wirklich extrem ein krasses Beispiel ist für online den eigenen Weg gehen. Die arbeitet ja zum Beispiel, die macht ja nach wie vor noch ihre Schreibworkshops und die macht die ausschließlich per E-Mail. Da gibt es sonst gar nichts. Da geht E-Mail hin und her. Das ist ihre Art, einen Kurs durchzuführen oder einen Tagesworkshop durchzuführen. Der boostet einen Tag für 250 Euro. Und dann schreibst du Texte, kriegst von ihr Aufgaben, je nachdem, was das Thema ihres Workshops ist. Und es geht ausschließlich alles per E-Mail hin und her. Du kriegst dann auch mal, was ich so gehört habe, deine Texte ganz schön um die Ohren gehauen. Aber dafür gehst du auch zur Gitte, dass sie dir halt ehrliches Feedback gibt. Ja, ja, und die ist halt auch seit 99 damals so in dem Umfeld von Ralf Senftleben, Zeit zu leben am Start.
Genau. Da habe ich auch öfter gelesen.
Mittlerweile riesen E-Mail-Verteiler. Genau, und das sind so Leute, mit denen bin ich alles wirklich über damals noch Blog-Kommentare ins Gespräch gekommen und dadurch sind Kontakte entstanden. Sehr. Der Rest dann über Facebook eigentlich.
Ja, cool.
Bisschen noch YouTube, aber ansonsten, das war wirklich das Vorrangige in Facebook, weil es einfach am aktivsten ist und jeder jederzeit online ist.
Okay, dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Frank, wenn du zurückschaust, was sind das? Und du hast ja wirklich viel Berufserfahrung und dir viele Gedanken gemacht. Was sind deine drei wichtigsten Learnings, die du an einen jüngeren Selbstständigen, also jemand, der wirklich in den Startlöchern steht oder kurz hinter den Startlöchern ist, ganz am Anfang noch ist, was sind deine drei wichtigsten Learnings, die du weitergeben möchtest?
Also mittlerweile würde ich sagen, dass eine wichtige Geschichte ist, dass man viel auch mit sich selber rausgeht und auch mit dem, was man selber überlegt und macht. Also dieses, was der Gary Vaynerchuk so schön propagiert, Document. Also, dass man nach draußen dokumentieren sollte, was man gerade macht. Wenn man sich überlegt, eine Webseite zu machen oder einen Online-Kurs zu planen oder was auch immer, dann geh mit der Idee nach draußen, poste das, guck, vielleicht antwortet jemand dazu. Also wirklich mit sich selber nach draußen gehen, weil egal, was du dann später machst, die Leute folgen dir und nicht zwangsläufig nur deinem Businessmodell, sondern die würden dir dann auch andere Sachen abkaufen, wenn du andere Dinge tust, weil sie dich als Person schätzen, als jemand, der vertrauenswürdig ist. Das finde ich einen spannenden Aspekt, den ich früher so nie bedacht hätte als Firma. Was gibt's noch für Sachen? Wichtig finde ich mittlerweile auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal wichtig finde oder dass das gibt, wusste ich auch gar nicht, in einem Mastermind dabei zu sein, also sich mit jemandem zusammenzutun. Finde ich eine ganz essentielle Geschichte. Wir haben eine kleine, feine Mastermind, wo ich sage, ohne die wäre ich nicht annähernd da, wo ich jetzt bin. Das muss ja auch keine Gruppe sein. Das kann ja auch mal in wie man sagt, Buddy oder Commitment-Partner oder sowas sein. Jemand, der einem einfach auf die Füße tritt, wenn man nicht vorwärts geht, wie man es eigentlich vorhat. Ne? Hardcore-Variante zu sagen, okay, morgens immer um 7 Uhr trifft man sich eine halbe Stunde in Zoom oder Telefon oder was weiß ich und spricht sich ab, was man heute vorhat und geht dann wirklich jeden Tag dadurch. Ich denke mal, das kann einen extrem voranbringen. Gerade in so einer Zeit, wo heute man zugeballert wird aus allen Richtungen, man komplett super schnell die Richtung verliert. Richtig. Wenn du da kein Außen hast, dann bist du da schnell verloren in irgendwelchen Tools.
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist schön, dass du den nochmal erwähnst. Also ein Partner, ne?
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal. Ja, genau. Also Partner oder eine kleine Gruppe. Und wenn es am Anfang nicht funktioniert, bleibt man dran und guckt, bis man irgendwann, ich bin Gott sei Dank in einer, wir sind jetzt, glaube ich, schon 6 Jahre oder was zusammen. Das ist sehr, schätze ich sehr. Und zwischenzeitlich waren immer mal so Experimente und die sind ganz schnell wieder zerbröselt. Also da muss man einfach experimentieren.
Experimentieren, am Ball bleiben, ganz genau. Und dann findet man, und auch das Vertrauen darauf haben, man findet jemanden, also ein Buddy oder eine Gruppe, eine kleine Gruppe. Und das.
Gerade online. Genau. Du kannst dir diese Leute auch super aussuchen. Wenn du in Facebook kannst du ja Leuten wirklich, wenn du eine Zeit lang folgst, weißt du, okay, das könnte hinhauen. Na, du kannst ja wirklich Leute super mittlerweile aussuchen, weil du sie durch Videos und so weiter recht gut kennenlernen kannst.
Ja, das ist richtig. Also die Informationsmöglichkeiten, die sind definitiv digital vorhanden. Und das lohnt sich. Das lohnt sich unbedingt und ist extrem hilfreich. Also 3 Ausrufezeichen,
Ja. Und der dritte Punkt wäre so ein bisschen wirklich, was ich auch früher nicht gedacht hätte und wo damals gar nicht so die Zeit dafür war, sich selber trauen, sich zu zeigen. Also nach Video mit seinen Gedanken nach draußen zu gehen, sich da auch angreifbar zu machen. Das ist das Schöne bei den Österreichern. Die Österreicher verstehen das im positiven Sinn mit dem Angreifbaren, dass man ihn anfassen kann, habe ich jetzt auch erst gelernt. In Deutschland ist es ja mehr das Angreifen, dass die einen verletzen können, so ungefähr. Aber da hatte ich mich mit der Claudia Kauscheder mal drüber unterhalten. Die hat gesagt, ja, da bist du ein bisschen mehr angreifbar. Sag ich, ja, das möchte ich jetzt aber nicht sein. Nee, angreifbar, so, dass du zu fassen bist. Ach so, da habe ich erst gemerkt, da liegt der Schwerpunkt anders. Also ja, wesentlich positiver belegt. Cool. Aber das ist einfach eine wichtige Sache. Und das Coole ist, was man sich halt auch immer wieder sagen muss, wenn es blöd war, womit ich nach draußen gegangen ist, dann lösche ich es wieder. Ne? Gerade so Live-Videos und sowas bieten einem ja die Möglichkeit, wirklich schnell und einfach nach draußen zu gehen. Aber die Hürde muss man nehmen und dann kannst du dich mit anderen Leuten verbinden und das Netzwerken ergibt sich dann ganz automatisch, weil du, je mehr du von dir nach draußen gibst, desto mehr, das ist auch das Schöne, finde ich, haben die Leute können dich kennenlernen, ohne dass du weiter Zeit investierst. Ja. Ne? Du gibst Videos nach draußen, die können sich die Leute jederzeit angucken und können gucken, von dem möchte ich lernen, von dem möchte ich nichts lernen. Ich gucke weiter, was gut ist. Und das ist auch so ein Ding, was auch super wichtig ist. Ja. Das habe ich mal gepostet, war so ein Kernsatz, der auch ein bisschen spaltet natürlich. Es muss Leute, die, ich habe vorhin schon Scheiße gesagt, aber es muss Leute geben, die Scheiße finden, was du machst. Das ist wichtig. Und das ist aber auch was, wo man erstmal ein bisschen drüber muss, wo man sagt, nö, ich möchte doch eigentlich allen was Gescheites anbieten und das sollte doch allen irgendwie gefallen. Ja. Nee, wenn du eine Position beziehst, muss es Leute geben, die das nicht gut finden, was du, womit du nach draußen gehst und die dich auch dafür angreifen, angehen. Das ist wichtig, ansonsten bist du null Nummer, dann brauchst du auch nicht online gehen. Da kann man ein paar bunte Canva-Bildchen posten und dann gibt es dich oder gibt es dich nicht und das ist ziemlich egal und das ist dann schade.
Sehr schön, Frank. Ich bin
Rundumschlag.
Ja? Was sagst du?
Ein Rundumschlag, meine ich.
Ja, ein Rundumschlag zum Arbeitsglück in Fulda. Frank, ich bedanke mich ganz herzlich, dass
danke für die Einladung.
Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und wie immer, ich freue mich über Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich verlinke ich auch die entsprechenden Kontaktdaten, also von Frank Katzer selber in den Shownotes und auch die beiden Hinweise auf die amerikanischen Podcasts. Inspicom, ne? Das war noch so ein wichtiges
Genau, Inspicon, genau, das ist hier. Also der Inspicon ist die große, in Inspicamp ist die kleine. Also Inspicon ist dann eher passend, weil da ein bisschen mehr Publikum möglich ist einfach auch. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gibt es, glaube ich, jetzt wieder wegen Corona nicht zuletzt natürlich.
Ist ja alles verschoben dieses Jahr auf 2021. Das kommt in die Shownotes und wie gesagt, ich freue mich über weitergehende Fragen und dann eine schöne Woche, das heißt bis zum nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao, Claudia.
Tschüss.